Vorsicht! Ansteckende Gesundheit. Der Podcast von und mit Nathalie Baranauskas.
Ich glaube, heute bin ich ein sehr guter Gesprächspartner für dich, weil das ist auch mein Thema, Fehlhaltungen. Das begleitet mich eigentlich schon, seit ich denken kann, und bin da auch immer aktiv und lasse mir auch regelmäßig Dinge zurechtschieben und wieder schauen, dass ich gerade bin. Aber Fehlhaltungen, das ist schon ein enormes Thema, ne?
Das ist tatsächlich ein enormes Thema. Schon allein deshalb, weil wir insgesamt ja viel zu viel sitzen. Das ist mal so, ja, man sagt ja auch, Sitzen ist das neue Gift oder, ja.
Rauchen, ja, hört man oft, genau.
Ja, also tatsächlich, weil, ja, wir sitzen ja, ja, sagen wir mal 8 bis 10 Stunden des Tages. Und wir sitzen ja schon morgens beim Frühstück, dann sitzen wir im Auto auf dem Weg zur Arbeit, dann sitzen wir auf der Arbeit. Und dann sitzen wir abends auf der Couch. Ja, ich übertreibe jetzt vielleicht auch mal ein bisschen. Und dann sitzen wir, wenn es dumm kommt, auch noch im Liegen. Also sprich, man schläft auf der Seite, hat die Knie vielleicht ein bisschen rangezogen. Dann sitzt man ja eigentlich auch noch im Schlafen. So, was passiert dann? Die Muskeln werden alle kürzer, die von der Hüfte abwärts Richtung Füße zeigen. Ja, die werden immer kürzer. Das heißt, wenn die Muskeln kürzer werden, dann hat man irgendwann ein Problem, weil man nämlich dann bei der Bewegung Schmerzen bekommt und auch sonst Schmerzen bekommt. So, eine Fehlhaltung kann natürlich auch einfach, vielleicht nicht, weil man zu viel sitzt, sondern daher rühren, weil man vielleicht einen schlechten Arbeitsplatz hat oder weil man alternativ in der Zeit, in der man nicht sitzt, sich nicht genügend bewegt. Oder natürlich, wahrscheinlich auch in deinem Fall, weil du wirst dich wahrscheinlich schon viel bewegen, ist es vielleicht auch so, dass du einfach einen Beckenschiefstand hast, den man vielleicht nie gesehen hat und der nie korrigiert wurde.
Sitzende Tätigkeit, das ist natürlich das A und O und ich bin mittlerweile recht diszipliniert. Aber nichtsdestotrotz erwischt man sich ja in den Stresssituationen, dass man nämlich gar nicht gut sitzt. Dann rutscht man mal runter, dann liegt man. Und das sind eigentlich so diese fatalen Dinge, auf die man eigentlich viel mehr achten muss. Das, also wenn du dann sitzt, dann nach Möglichkeit richtig belastet, richtig gerade. Aber macht fast keiner den ganzen Tag.
Das fängt ja schon in der Schule, in der Grundschule bei den Kindern an. Also es ist ja nicht nur dieses auf der Kante, ich sag mal Kantenhocker dazu, auf der Kante sitzen, sondern ja auch, ich sage immer den Eltern, gucken Sie doch mal, wie das Kind sitzt, während es Hausaufgaben macht zum Beispiel. Wenn man jetzt sich vorstellt, das Kind macht zum Beispiel am Mittagstisch Hausaufgaben, ist ja per se erstmal nichts gegen zu sagen, aber dann würde ich immer dafür sorgen, dass man in den unteren Rücken sozusagen Kissen packt, damit da nicht so ein Hohlraum entsteht. Und ganz wichtig, dass die Füße aufstehen. Das geht natürlich bei den kleinen Kindern oft gar nicht, weil die noch nicht so lange Beine haben. Dass man dann so eine Art Tripp-Trapp-Stuhl oder sowas hat oder ein Höckerchen unter den Stuhl stellt, damit die Füße aufstehen können. Weil wenn die dann unten so vor sich hin baumeln und der Rücken noch nicht mal gemütlich angelehnt ist, dann geht die ganze Energie dabei flöten, die sie ja eigentlich für ihre Hausaufgaben brauchen. Und dann kommt ja oft noch die nicht vorhandene Kopfkontrolle dazu und so. Aber da kann man einen anderen Podcast drüber machen. Das ist dann alles.
Die Themen sind umfangreich, ja.
Ja, und spätestens bis zur Pubertät sollte man dann auf jeden Fall mal gucken, ob ein Beckenschiefstand und eventuell eine Beinlängendifferenz vorliegt, weil das ist gut möglich. Und das sage ich deshalb, weil bis zur Pubertät das Iliosakralgelenk, das ist vielleicht jetzt auch nicht jedem ein Begriff, das ist die kleine gelenkige Verbindung zwischen dem Kreuzbein und dem Darmbein. Also das Kreuzbein ist ja das Ende unserer Wirbelsäule sozusagen. Das sieht aus wie so ein Dreieck, kann man sich das vorstellen. Und zu den Enden hin, links und rechts, hat es quasi eine gelenkige Verbindung zum Darmbein. Und dort sitzt das Iliosakralgelenk. Man sagt da in Kurzform auch ISG dazu oder eben in Deutsch Kreuz-Darmbein-Gelenk. Und dieses Gelenk hat bis zur Pubertät glatte Strukturen. Das ist ganz wichtig, weil die verändern sich nämlich dann mit Abschluss der Pubertät. Die werden dann so ein bisschen hügelig, könnte man sagen. Also die kriegen so eine richtige Struktur und dann sind die sozusagen fast starr. Also da brauchst du richtige Kräfte, um dieses Iliosakralgelenk überhaupt noch bewegen zu können. Wo man es aber bewegen kann und das nicht unbedingt gewollt ist, wenn man stürzt. Also wenn du jetzt fällst auf dein Steißbein oder auf einen deiner beiden Sitzbeinhöcker, dann verschiebst du dieses Iliosakralgelenk.
Junge Menschen, die dort ein Problem haben, sollten es angehen. Das ist erstmal, und zwar so zeitig wie möglich.
Unbedingt. Ich würde es sogar noch nicht mal darauf abzielen, wenn sie Probleme haben, sondern ich würde es generell mal kontrollieren lassen, einfach um auf der sicheren Seite zu sein. Weil wie gesagt, nach der Pubertät ist diese Struktur eben starr oder ist halt eine Struktur da, wo es vorher noch gut zu bewegen ist, wird es dann schon schwieriger. Aber gut, ich meine, bei Erwachsenen mache ich das ja auch tagtäglich, diesen Beckenschiefstand diagnostizieren und auch nach der Beinlänge zu schauen. Und auch die bekommen ja dann ihre Hausaufgabe und kriegen das auch wieder auf die Reihe. Aber man sollte da schon unbedingt mal gucken. Und spätestens, wenn man gefallen ist, jetzt kommt wieder die kalte Jahreszeit. Also irgendjemand rutscht auf dem Glatteis aus, ja. Und es passiert halt nicht nur alten Menschen, dann sollte man immer nach dem Becken schauen lassen, ganz wichtig.
Ja, das Stürzen passiert auch im Sommer, also insofern
hat
immer Saison, genau. Wenn man es ganz genau nimmt. Die Fehlhaltung, das Fatale ist, glaube ich, ja, es arbeitet sich durch den ganzen Körper.
Ganz genau, es arbeitet sich durch den ganzen Körper und zwar auch deshalb, also wenn wir jetzt nochmal beim Beckenschiefstand bleiben, kann man sich ja so vorstellen, unser Körper ist ja so konzipiert, dass er im Grunde, oder sagen wir, dass die Wirbelsäule immer im Grunde in der Mitte stehen will. Also alle Muskeln, die links und rechts der Wirbelsäule sind, sind sozusagen im Gleichklang. Wenn du jetzt aber dir vorstellst, du fällst auf einen der beiden Sitzbeinhöcker oder auf dein Steißbein, dann verschiebt sich dein Becken. Das heißt, ein Hüftbein rotiert auf einer Seite nach vorne, sagt man auch anterior dazu, oder nach hinten, posterior. Dann verschiebt sich dort eben das Hüftbein und dadurch wird dein Bein auf dieser Seite entweder länger oder kürzer. Also das wird nicht wirklich länger oder kürzer. Es verschiebt sich nur nach vorne, dadurch wird es länger in dem Moment, also erworben sozusagen durch den Sturz oder nach hinten. Man muss sich das so vorstellen, man fällt jetzt auf einen der beiden Sitzbeinhöcker und dein Hüftbein rotiert auf der einen Seite durch den Sturz nach vorne. Dann wird das Bein auf dieser Seite länger. Nicht anatomisch, sondern funktionell sagt man auch dazu, weil du das in dem Moment durch den Sturz erworben hast. Oder du fällst eben so, dass sich das Hüftbein nach hinten verschiebt. Dann wird das Bein auf dieser Seite kürzer. Heißt, du hast eine Beinlängendifferenz in dem Moment. Das heißt, du hast einen Beckenschiefstand mit einer erworbenen Beinlängendifferenz. Wenn es jetzt richtig dumm läuft, gehst du zum Orthopäden und der sagt dir, ja, sie haben eine Beinlängendifferenz. Frau Müller, ja, sie brauchen auf der einen Seite eine Schuherhöhung. Wenn aber dieses eine Bein überhaupt nicht das Problem ist, sondern die Blockade auf der anderen Seite ist, dann hast du ein richtiges Problem, dann hast du auch noch eine Schuherhöhung an der falschen Seite. Heißt, man muss diese Beinlängendifferenz so korrigieren, dass du mit einer Übung dein Hüftbein wieder in die ursprüngliche Station bringst.
So, ich kenne das jetzt aus meiner Physiotherapie. Ich bin das erste Mal dort rein und dann hat deine Kollegin einfach nur auf meine Schuhe geguckt.
Ja, wahrscheinlich hat sie geguckt, wo die Schuhsohle mehr abgelaufen ist.
Genau. Und es ist sehr witzig. Es zieht sich übrigens durch meine halbe Familie, wie wir festgestellt haben. Also das heißt, das ist total, also du siehst wirklich, ich kann jeden meiner Schuhe nehmen, die sind alle gleich.
Okay, dann die nächste Beobachtung wäre zum Beispiel, man kauft sich eine neue Hose und ein Hosenbein ist länger als das andere oder eins ist kürzer als das andere. Das gibt's ja auch. Das ist aber tatsächlich nicht so. Das Hosenbein ist nicht kürzer, sondern das eine Bein ist vielleicht einfach nur kürzer. Nämlich zum Beispiel durch so einen Sturz, den du schon vielleicht vor Jahren gehabt hast. Aber das geht nicht alleine wieder zurück.
Okay, was passiert dann? Das heißt, es sind Übungen oder was macht man, um das wieder hinzubekommen?
Genau, also ich kontrolliere halt erstmal, wie gesagt, den Beckenschiefstand. Ist der vorhanden überhaupt? Ist eine Beinlängendifferenz vorhanden? Jetzt habe ich das beides festgestellt. Jetzt schaue ich, wo liegt die Blockade? Ist eine Blockade auf der linken oder auf der rechten Seite vorhanden und daraufhin maßgeschneidert bekommt der Patient seine Übung. Das heißt, er macht eine Übung, die er abends im Bett macht, danach im besten Falle mindestens 4 Stunden nicht mehr aufstehen sollte. Und das macht er über, sagen wir, 4 bis 6 Wochen und dann wird das Ganze wieder kontrolliert.
Und dann sollte eine Besserung da sein, wenn man die Übungen gemacht hat.
Genau, wenn er die Übungen gemacht hat und korrekt gemacht hat, dann sollte die Beinlänge wieder ausgeglichen sein. Und ganz wichtig, auch alle Beschwerden, die damit zusammenhängen, darauf wollte ich nämlich eigentlich noch hinaus, weil wir haben ja dann auch muskuläre Beschwerden, die sich dadurch mit ins Laufen gekommen sind sozusagen. Weil wenn du dir vorstellst, dein Becken steht schief, dann sind ja alle Muskeln, die da irgendwo dranhängen, auch mit in Leidenschaft gezogen. Weil, wie ich eingangs gesagt habe, will der Körper ja die Wirbelsäule immer in der Mitte haben. Jetzt ist es aber nicht mehr der Fall. Wenn dein Becken schief steht, wird natürlich auf der einen Seite die Muskulatur kürzer als auf der anderen Seite. Kann man sich ja vorstellen, ne? Das heißt, wir haben zum Beispiel einen quadratischen Lendenmuskel. Der wird dann auf der einen Seite automatisch verkürzt, weil sich das Becken ja verschoben hat. So, das heißt, ich muss auch alle diese Muskeln mit einbeziehen. Und es kann sogar sein, dass jemand, der kommt mit Schulterschmerzen, eigentlich gar nichts an der Schulter hat, sondern tatsächlich einfach nur eine Beckenverschiebung und sich das aber so weit da hochgeschaukelt hat, dass diese Muskeln eben mitgezogen wurden, im wahrsten Sinne des Wortes, und er dann dort Beschwerden bekommt.
Faszinierende ist ja, dass unser Körper versucht, die Dinge auszugleichen und das auch bis ziemlich weit kann, ne? Das ist eigentlich schon verrückt, ne?
Das kann er sehr weit und auch über Jahre hinweg oder sogar immer. Ja, nur man muss halt dann spüren, okay, ich kriege immer mehr Schmerzen. Jetzt habe ich sogar schon Schmerzen in der Wade oder ich kriege Wadenkrämpfe, obwohl ich jeden Abend Magnesium futtere, dann muss es ja noch einen anderen Grund haben. Ja, also den Leuten werden dann auch die schönsten Sachen erzählt. Ich hatte jetzt gerade eine Patientin, die hat mir erzählt, sie hat das Gefühl, ihre Wadenmuskulatur tut so weh. Und sie hat gefragt, ob sie vielleicht einen Fersensporn entwickeln könnte. Und dann hat der Arzt gesagt, nee, das könnte gar nicht sein. Und dann fragte sie ja, warum denn nicht? Und dann hat er gesagt, naja, dafür sind sie nicht dick genug. Und ich dachte so, okay, das ist jetzt auch eine gute Erklärung für einen nicht vorhandenen Fersensporn. Ich habe dann gesagt, das ist ungefähr so, als wenn ich sagen würde, Sie haben einen lila Pulli an, Sie können keinen Fersensporn haben. Also das hat überhaupt im wahrsten Sinne keine Hand und Fuß gehabt. Also ein Fersensporn entwickelt sich zum Beispiel auch, weil die Muskulatur zu kurz wird, ja. Also weil zum Beispiel ein Beckenschiefstand vorhanden ist, dann geht es weiter über die Muskelkette, über den Gluteusmuskel. Das ist der, da haben wir drei von, einen großen, einen mittleren und einen kleinen im Po. So, dann geht es weiter über den hinteren Oberschenkel und dann letztendlich in die Wade. So, und wenn diese Muskeln immer wieder verkürzen, dann kriegt man irgendwann Schmerzen im Fuß. Das ist also im Grunde ein normaler Vorgang. Ja, das kann sich einfach entwickeln. Und wenn ich dann diese Schmerztherapie anwende an der Wadenmuskulatur, dann sind die Leute ziemlich schnell schmerzbefreit.
Die Schmerztherapie, die schauen wir uns in der nächsten Episode mal genauer an. Aber verrückt, und ich glaube, das ist das, was wir heute mitnehmen sollten, ist nicht immer da, wo es weh tut, kommt's her, ne?
Vorsicht, ansteckende Gesundheit. Der Podcast für ein gesundes Leben von und mit Nathalie Baranauskas. Die im Podcast dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewertung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden oder Behandlungen dar und ersetzen keinesfalls die Beratung durch Therapeuten. Bitte wenden Sie sich bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an die Therapeutin oder den Therapeuten Ihres Vertrauens.